Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Sitzschulung und warum sie auch so sinnvoll ist. Wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, Sitzschulung, das klingt so langweilig, das klingt nach, weiß ich nicht, Longeneinheit, also man selber sitzt auf dem Pferd, was longiert wird und muss irgendwelche doofen Übungen machen, irgendwie Arme nach oben strecken und zur Seite und irgendwie so Sachen, die man vielleicht als Kind im Kinderreiten Unterricht gemacht hat, dann kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. So ist Sitzschulung für Erwachsene definitiv nicht. Also wenn du da keinen Bock drauf hast, sowas musst du dann auch nicht machen. Es gibt ganz viele Sitzschulungskonzepte und Methoden, die halt eben auch mit freireitenden Reiterinnen dann arbeiten, wo du dich also nicht an die Longe hängen lassen musst. Es kann natürlich auch mal sinnvoll sein, das mal in einer Einheit zu machen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt bei mir eine Sitzschulung buchen würdest, würde ich dich jetzt nicht irgendwie 3 Wochen lang erstmal nur an die Longe hängen. Genau. Sitzschulung ist halt auch sehr wichtig, weil sie sehr viele Vorteile für dich hat, eben um deinen Sitz zu verbessern, aber natürlich auch für dein Pferd. Und am Ende geht es uns ja meistens mehr um die Pferde als um uns selbst. Und mit einem korrekten Sitz kannst du dein Pferd halt zum einen besser unterstützen und zum anderen halt auch weniger stören. Das kannst du dir auch vorstellen, wenn du irgendwie ein Kind auf deinen Schultern balancierst. Je gerader und ruhiger das Kind sitzt, desto besser kannst du auch mit dem Kind durch die Gegend laufen, vielleicht sogar mal ein bisschen joggen. Aber wenn das Kind total schief sitzt, zum Beispiel irgendwie nur nach links rüberhängt, dann hast du da auch große Mühen, dich auszubalancieren. Und so geht es unseren Pferden quasi auch, wenn wir vielleicht auch nur ganz leicht schief im Becken sind und dann zum Beispiel links immer ein bisschen runterhängen. Da greife ich jetzt aber schon ein bisschen vor, was genau das ja ist und wie man das macht, werde ich ja gleich erklären. Mir ist halt nur wichtig auch zu sagen, auch ich habe schon ganz, ganz viel Sitzschulung gemacht, also auch für mich selbst und dadurch kann ich natürlich auch aus Erfahrung sagen, dass es wirklich einen extremen Unterschied macht. Also je besser man sitzt, desto besser kann das Pferd halt eben auch wirklich die Lektionen ausführen. Und in meiner Ausbildung war da zum Beispiel auch ein sehr, sehr großer Schwerpunkt drauf, weswegen ich das ja auch sehr viel in meinem Unterricht anwende. Jetzt wollen wir uns ja auch mal anschauen, was aber überhaupt genau Sitzschulung ist. Wie gesagt, wenn du bisher nur dieses, an der Longe irgendwie reiten, damit verbindest, dann solltest du auf jeden Fall jetzt genau hinhören. Also das Ziel einer Sitzschulung ist immer, dass wir den Sitz, die Sitzposition des Reiters, der Reiterin verbessern, um halt auch eine bessere Einwirkung der Hilfen und Kommunikation mit dem Pferd zu erzielen, aber natürlich auch, um die Sicherheit zu verbessern. Das kannst du dir auch gut vorstellen, wenn du sehr schief auf deinem Pferd sitzt, zum Beispiel immer schon leicht nach links rüberhängst, bist vielleicht im Gelände, dein Pferd erschreckt sich vor irgendwas an der linken Wegesseite, weil vielleicht, keine Ahnung, ein kleiner Feldhase da sitzt und losrennt, dein Pferd macht einen Satz nach rechts, weil du eh schon schief nach links sitzt, fällst du, wenn das Pferd nach rechts springt, nach links runter. Und sowas kann man eben auch durch einen zentrierten Sitz verbessern. Ich sage zu meinen SchülerInnen auch gerne, ein guter Sitz ist auch die beste Sturzprophylaxe. Der Fokus bei einer Sitzschulung ist immer auf der korrekten Körperhaltung, auf der Balance und natürlich auch der Körperwahrnehmung des Reiters. Denn wenn ich gar nicht wahrnehme, dass ich schief sitze zum Beispiel, dann kann ich das ja auch nicht verändern. Also wir schulen da auch erstmal überhaupt die Wahrnehmung, ob es einem selber auffällt. Das ist mir zum Beispiel auch ganz wichtig, weil ich ja bei meinen Schülern auch in der Regel nur einmal die Woche bin, manchmal sogar noch seltener, zum Beispiel nur 2-mal pro Monat. Und damit die natürlich auch in der Zwischenzeit, wenn ich nicht da bin, weiterkommen, an ihren eigenen Problemen, sage ich mal, arbeiten können, ist es natürlich auch wichtig, dass ich ihnen nicht nur stumpf irgendwelche Anweisungen zubrülle, was man vielleicht von früher noch kennt, irgendwie Rücken gerade, Schultern zurück, Absatz tief. Das sind so Anweisungen, die vergisst man irgendwann wieder und muss es immer wieder gesagt bekommen, weil es halt nicht aus der eigenen Wahrnehmung und aus dem eigenen Körperschwerpunkt kommt. Und ich versuche das eben so zu machen oder auch ganz viele andere Konzepte versuchen es natürlich auch so zu machen, dass die Menschen das dann nach und nach da ein eigenes Gespür für entwickeln. Wichtig ist dabei immer, dass wir Balance, Stabilität und Beweglichkeit verbessern, weil das so die 3 Kernelemente sind, die man für einen guten Sitz braucht. Natürlich eben die Balance, damit man je nachdem bei Übergängen, bei Tempi wechseln innerhalb der Gangart, dass man dann, oder bei engen Wendungen auch, dass man halt eben nicht die Balance verliert und irgendwie zur Seite oder nach vorne oder nach hinten kippt. Die Stabilität ist wichtig, dass wir halt auch wirklich aufrecht bleiben können und zum Beispiel auch mal bei einem kleinen Hüpfer des Pferdes oder Bocksprung nicht wie so ein nasser Sack einfach irgendwie nur zur Seite rutschen und uns ja halt auch nicht zu sehr bewegen. Kann man sich auch vorstellen, wenn man zu instabil ist beim Aussitzen, dann schlackert und wackelt alles durch die Gegend. Wichtig ist aber natürlich auch, dass wir wiederum beweglich sind, vor allem im Bereich der Hüftgelenke. Weil auch da, wenn ich dann wiederum zu fest bin, dann schlackert und wackelt auch alles rum. Also stabil ist zum Beispiel auch nicht gleich fest, aber da kommen wir später nochmal zu. Die Schwerpunkte der Sitzschulung sind in der Regel, dass man die Aufrichtung und Stabilität des Rumpfes des Reiters eben verbessert, falls jetzt jemand im Rundrücken sitzt oder auch im Hohlkreuz, dass man dann auch vor allem das Becken als, ja, ich sag mal, zentraler Punkt des Sitzes in den Fokus stellt. Unser Becken ist ja quasi die Schaltzentrale direkt zum Pferd. Natürlich aber auch die Beine und den Oberkörper und die Arme. Dafür nutzt auch eine präzise Hilfengebung zu entwickeln und dass wir Verspannungen und falsche Belastungen, schiefe Haltungen und so weiter versuchen zu vermeiden. Insgesamt verbessert man damit natürlich auch die Balance und die Stabilität. Das Training wird oft mit speziellen Übungen oder Hilfsmitteln gemacht. An der Longe halt, wie gesagt, auch mal gezielt oder halt auch Unterricht bei einem Reitlehrer, der da auf den Sitz achtet. Und ich finde, im Idealfall hat man auch eine Mischung aus allem von dem, was ich gerade genannt habe. Und das Ergebnis ist natürlich hoffentlich, wenn man da alles richtig gemacht hat, dass der Reiter oder die Reiterin ruhiger, effektiver und harmonischer in seiner Hilfengebung werden kann, was dann ja, wie gesagt, auch dem Pferd zugutekommt. Die Vorteile einer Sitzschulung sind daher eben auch fürs Pferd. Ich denke, ich fange mal damit an, weil, wie gesagt, meistens ist uns ja eher wichtig, dass es dem Pferd gut geht und gar nicht so sehr uns, also zumindest bei vielen Pferdemenschen, die ich so kenne, kommt immer das Pferd an erster Stelle, was ja auch richtig so ist. Und der Vorteil oder der Hauptvorteil fürs Pferd ist halt eben, dass es die Reiterin, den Reiter in Anführungszeichen leichter tragen kann. Natürlich nicht das Gewicht an und für sich. Wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, 60 Kilo aufs Pferd steige, dann bleiben das natürlich immer 60 Kilo. Auch nach einer Sitzschulung habe ich ja nicht magischerweise irgendwie 10 Kilo abgenommen. Aber tatsächlich wirken auch bei einem schiefen Sitz die Kräfte anders. Also man hat das tatsächlich auch schon mit so Reitsimulatoren nachgemessen. Wenn man jetzt zum Beispiel extrem im Stuhlsitz sitzt, dass dann je nach Gangart und Geschwindigkeit des Pferdes einfach die Bewegung des Reiters ja auch zu vermehrten Druckspitzen in dem Moment führen. Also das kann man da tatsächlich nachmessen, dass sich dann halt eben 60 Kilo in manchen Bewegungen nicht mehr wie 60 Kilo, sondern vielleicht sogar wie 90 Kilo anfühlen. Der weitere Vorteil ist natürlich auch, dass das Pferd die Hilfen besser verstehen kann, weil auch überhaupt erst eine logische Hilfengebung möglich wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte eigentlich rechts abwenden, ich sitze aber total links schief runter. Mein Pferd interpretiert dieses links runtersitzen quasi dazu, dass es immer links unter meinen Körperschwerpunkt treten soll, weil es das vielleicht mal so gelernt hat. Dann werde ich ja niemals nach rechts abwenden können, wenn ich in dieser Schiefe bleibe, weil ich es vielleicht einfach selber halt nicht merke. Und dann kann ich noch so sehr, ja, ich sag mal, am inneren Zügel ziehen und mit dem äußeren Schenkel klopfen. Irgendwann wendet das Pferd vielleicht ab, aber wirklich sinnvoll und verständlich ist es eben nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein ganz neutral ausgerichtetes Becken, also dass ich weder nach links noch nach rechts noch sonst wohin runter rutsche, runter kippe, dann kann ich ja auch eine viel logischere Hilfe fürs Abwenden zum Beispiel geben. Somit wird natürlich auch die Kommunikation mit dem Pferd vereinfacht. Und wie ich das vorhin schon mit diesem Beispiel, wenn man ein Kind auf seinen Schultern trägt, habe ich das ja schon ein bisschen verdeutlicht. Das Pferd kann dann halt auch die Balance sehr viel besser halten, also die eigene. Wie gesagt, wenn du dir vorstellst, du trägst ein kleines Kind auf den Schultern, du läufst damit vielleicht auf einem Feldweg eine recht enge Kurve, weil der da sehr eng abknickt und in dem Moment lehnt sich das Kind irgendwie sonst wohin rüber, du hast damit gar nicht gerechnet, dann kannst du natürlich auch unfassbar schwer nur deine eigene Balance halten. Wenn das Kind aber, wie gesagt, zentriert in der Mitte sitzen bleibt, deine Bewegungen gut mitmacht, dich dann nicht irgendwie blockiert, dann kommst du ja auch besser um die Ecke. Und so geht es den Pferden tatsächlich auch. Ja, und die Vorteile für dich als Reiter, als Reiterin sind natürlich, dass du, falls du Schmerzen beim Reiten hast, diese hoffentlich weniger werden. Meistens entstehen ja Schmerzen durch Fehlbelastung. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer nach dem Aussitzen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule habe, dann kann das natürlich daran liegen, dass ich da einfach sehr fest bin, im Hohlkreuz sitze, die Wirbel gar nicht mehr, ja, elastisch, sag ich mal, aufeinander ein bisschen federn können, sondern alles total eng komprimiert ist und dann natürlich die Stöße nicht gut abgefangen werden können. Und sowas kann ich natürlich dann, wenn ich mich im Sitz wieder aufrichte, die Lendenwirbelsäule aufrichte, entspanne, dann kann das da ja auch alles wieder vernünftig arbeiten. Du kannst halt auch eine präzise präzisere Hilfengebung erlangen, was dir natürlich auch zugute kommt, einfach im Sinne auch von feiner und besser reiten. Was ich vorhin auch schon sagte, du hast halt auch mehr Sicherheit. Also wie gesagt, ein guter Sitz ist die beste Sturzprophylaxe und ja, du kannst halt eben auch leicht und unsichtbar quasi einwirken. So hast du also ja diese echte Harmonie, von der wir immer alle träumen beim Reiten. So kannst du die halt dann auch wirklich erlangen, dass man halt eben nicht mehr in Anführungszeichen gegen das Pferd arbeiten muss, wie mit dem Beispiel vorhin. Wenn ich links runterrutsche, mein Pferd eigentlich nach rechts abwenden möchte, dass wir uns dann da in Anführungszeichen streiten, weil ich halt widersprüchliche Hilfen gebe. Das wird halt dann verbessert. Du hast halt auch ein besseres Gleichgewicht und was ich jetzt auch schon ganz oft beobachtet habe, ich arbeite auch öfter mal mit AngstreiterInnen zusammen und die bekommen tatsächlich auch deutlich mehr Selbstvertrauen. Und die Angst verringert sich, weil sie sich halt auch durch diesen ausbalancierten Sitz deutlich sicherer und wohler fühlen auf dem Pferd. Weil sie halt merken, wenn das Pferd doch mal an einem windigen Tag, es weht ein Blatt über den Reitplatz, es erschreckt sich kurz, dann merkt man halt, wenn man einen guten Sitz hat, weil man da viel dran gearbeitet hat, man rutscht nicht mehr irgendwie zur Seite. Und das gibt natürlich auch deutlich mehr Vertrauen und so kann sich halt auch Stück für Stück die Angst auflösen. Genau. Und der Sitz ist halt somit einfach die Basis für alles, was danach noch kommt. Also wenn du zum Beispiel auch als Ziel hast, irgendwann mal höhere Lektionen zu reiten oder wenn du Turniere reitest und du möchtest dich verbessern, in die nächste Klasse aufsteigen, dann ist das natürlich immer die Voraussetzung, dass du da auch an dir und deinem Sitz arbeitest. Jetzt würde ich noch einmal kurz gerne auf die Nachteile eingehen, wenn du halt sagst, ach, Sitzschulung, das brauche ich nicht, das ist ja nur für Anfänger. Das sind nämlich oft so Sätze, die ich auch schon mal gehört habe, also nicht von meinen SchülerInnen, weil die kommen ja auch vor allem wegen der Sitzschulung zu mir, aber was man halt so als klassische Klischees, sage ich mal, kennt, wenn du halt nicht an deinem Sitz arbeitest, dann wirst du höchstwahrscheinlich öfter mal unstimmige Hilfen für dein Pferd geben. Du hast dann oft das Problem, dass Lektionen nicht funktionieren. Das führt dann ja auch zu Frust, also nicht nur bei dir, sondern auch bei deinem Pferd. Das kannst du dir auch so vorstellen, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist das Pferd und der Mensch spricht da oben in Anführungszeichen irgendeine fremde Sprache, die du überhaupt nicht verstehst, die überhaupt nicht sinnvoll, nicht logisch ist. Du machst ständig irgendwas, dein Mensch ist immer nur am Meckern, nein, das war nicht richtig, das war nicht richtig und das war nicht richtig. Das führt natürlich irgendwann beim Pferd auch zu Frust. Du hast weniger Beweglichkeit, wenn du nicht aktiv an deinem Sitz arbeitest, also auch wiederum eine höhere Sturzgefahr. Kann man sich auch so vorstellen oder daran verdeutlichen, wenn man jetzt mal daran zurückdenkt als Reitanfänger, wie oft man da noch vom Pferd vielleicht gestürzt ist. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wann man reiten lernt und auf was für Pferden. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich damals als Kind sehr, sehr oft vom Pferd gefallen bin. Hört irgendwo ja auch mit dazu. Aber es ist halt auch logisch, wenn ich wenig Balance habe und nicht beweglich bin auf dem Pferd, dann ja, trennen sich die Wege natürlich auch deutlich schneller. Und es kann halt eben auch, wie ich es ja eben gerade schon gesagt habe, zu Schmerzen kommen, weil man halt Fehlhaltungen hat. Und im Idealfall sollte es ja dem Pferd und dem Menschen nach der Reiteinheit besser gehen als zuvor. Die Nachteile fürs Pferd sind, wie ich ja immer schon gesagt habe, der Reiter ist quasi schwerer zu tragen in vielen Situationen, weil das Pferd halt immer wieder diese Schiefen ausgleichen muss. Das erschwert natürlich dann auch die Ausbildung. Also wenn du jetzt irgendwie davon träumst, dein Pferd, keine Ahnung, in den nächsten 5 Jahren, wenn du gerade mit der Ausbildung anfängst, in 5 Jahren auch schwere Lektionen reiten zu können. Du machst es deinem Pferd nicht einfacher, wenn du dabei die ganze Zeit schief auf ihm sitzt. Das kann natürlich auch sogar dazu führen, dass das Pferd immer schiefer wird. Also ich kenne auch eine Person, die sagt, sie hat sich halt leider länger nicht mit ihrem Sitz beschäftigt und aufgrund ihrer eigenen körperlichen Schiefe tatsächlich auch das Pferd schief gesessen. Also früher war das Pferd eigentlich von seiner natürlichen Schiefe her rechts hohl und durch die Reiterin ist es jetzt links hohl geworden. Das ist natürlich weniger schön. Wir wollen ja das Pferd eigentlich gerade richten und nicht die Schiefe von einer Seite auf die andere verschieben. Genau, also auch sowas sollte man immer wieder bedenken, dass da halt auch man sich selber Steine in den Weg legt, was die Ausbildung des Pferdes angeht und natürlich auch Bewegungspotenziale oft nicht entfaltet werden können. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze in meinem Stuhlsitz, hänge dem Pferd total schwer in der Lende drin und blockiere damit quasi das Untertreten der Hinterhand, dann werde ich natürlich auch nie eine so schön untertretende Hinterhand bekommen, wie ich sie mir vielleicht wünsche oder wie das Pferd vielleicht im Freilauf auch läuft. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du dein Pferd irgendwie schon mal auf der Wiese beobachtet hast, wenn es da irgendwie fröhlich vor sich hin trabt oder galoppiert, wo man manchmal denkt, boah, kann der die Beine schmeißen und wenn man selber dann aufsitzt, denkt man, da fehlen aber irgendwie noch 3 Hufbreit, die Hinterhand untertreten kann. Es kann natürlich in dem Moment halt auch einfach an deinem Sitz liegen. Jetzt als Beispiel. Weiß ich bei dir konkret natürlich nicht, aber sowas ist ja auch vielleicht für Turnierreiter interessant, ne, die vielleicht immer mal wieder im Protokoll stehen haben, dass die Hinterhand mehr untertreten könnte und da halt einfach dieses Potenzial nicht ausgeschöpft wird. Das könntest du eventuell, wenn es halt am Sitz liegt, dadurch verbessern. Und was natürlich auch noch ganz, ganz wichtig ist, wenn du dich nicht um deinen Sitz kümmerst, mit all diesen gerade genannten Problemen, das Pferd wird schiefer, du kannst das Bewegungspotenzial nicht ausloten, die Ausbildung wird erschwert, also dem Pferd fällt es einfach schwer, dann bestimmte Lektionen zu machen, dadurch kann es schneller in Kompensationshaltungen kommen. All das kann natürlich auch langfristig der Gesundheit deines Pferdes schaden. Also ein schlechter Sitz ist auch einfach sehr verschleißend fürs Pferd. Und ich finde, alleine dieser Punkt sollte uns PferdeliebhaberInnen doch es allen irgendwie, ja, wie sage ich das am besten, oder es sollte uns allen darüber doch klar werden, dass man da wirklich nicht dran vorbeikommt, sich auch mit seinem Sitz zu beschäftigen, sofern du denn reitest. Wenn du mit deinem Pferd eh nur Bodenarbeit machst, dann ist das natürlich egal für dich, aber ich denke mal, du hörst diese Folge hier ja, weil du eben auch reiten möchtest. Wenn du jetzt sagst, okay, cool, das klingt alles sehr sinnvoll, ich würde mich damit gerne mal mehr beschäftigen, ich habe aber gar keine Ahnung, wie sowas denn abläuft, dann besprechen wir das jetzt, also wie konkret eine Sitzschulung abläuft. Und da kann ich sagen, das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf das System bzw. die Methode und den jeweiligen Trainer, die Trainerin an. Wie gesagt, manche nehmen die ReiterInnen dann tatsächlich erstmal an die Longe, um quasi sich besser auf den Menschen konzentrieren zu können, damit halt auch der Reiter, die Reiterin sich wirklich nur auf den Sitz fokussieren kann, nicht irgendwie noch guckt, wie läuft jetzt das Pferd und welche Gangart und so weiter, dass quasi dann die Person, die das Pferd longiert, übernimmt. Manche lassen aber auch direkt freireiten. Ich zum Beispiel mache es so, ich lasse immer erstmal freireiten, weil ich dann halt auch von vorne, von hinten, von links, von rechts mal gucken kann. Wenn ich longiere, sehe ich ja immer nur eine Seite, aber selten von vorne oder von hinten. Und ich gucke mir mindestens Schritt und Trab an und je nachdem, wie viele Probleme in Anführungszeichen ich da schon sehe, kurz noch den Galopp oder den lasse ich dann manchmal in der ersten Einheit sogar weg. Genau. Und dann erkläre ich meistens auch die wichtigsten Punkte zum Sitz erstmal generell, also in welcher Position das Becken stehen muss und so weiter und so fort. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auf den Wissensstand drauf an. Wenn ich jetzt jemanden habe, der da schon sehr weit fortgeschritten ist, braucht man das natürlich nicht machen. Und das ist ja bei anderen Systemen dann auch so, dass da mehr oder weniger viel Theorie noch mit dazu kommt. Und dann kann es halt auch sein, dass man die Reiterin dann erstmal vom Pferd runterholt und schaut, wie stabil und gerade sie eben auch ohne Pferd ist. Also ob man da vielleicht schon körperliche Dysbalancen erkennt, die jetzt gar nicht vom Pferd kommen, sondern auch vom Menschen direkt selber. Also wenn ich das Gefühl habe, die Reiterin sitzt immer links schief runter, dann kann das natürlich daran liegen, dass sie wirklich nach links schief ist. Es kann ja aber auch sein, dass das Pferd extrem nach links schief ist und die Reiterin wirklich nach links quasi tiefer setzt. Und sowas kann ich natürlich gut herausfinden, wenn ich den Mensch noch einmal am Boden mir anschaue. Dann ist es eben auch wichtig, dass man am Anfang das zentrierte Becken an die erste Stelle stellt, also zum Beispiel die Sitzbeinhöcker finden lässt. Also wo befinden die sich? Sind die nach vorne verkippt? Sind die nach hinten verkippt? Sind sie links und rechts symmetrisch, gleich weit von der Wirbelsäule des Pferdes entfernt oder sitzt man halt eben noch zum Beispiel zu weit rechts runter? Und dann guckt man, dass man in der Regel auch versucht, die Lotlinien zu verbessern, eben immer ausgehend vom Becken. Und dann, wenn das alles stimmt, dann kann man halt in Anführungszeichen Kleinigkeiten anschauen, wie zum Beispiel die Armhaltung, die Kopfhaltung, hochgezogene Absätze und so weiter und so fort. Vieles davon ergibt sich aber oft auch von selbst oder wird schon deutlich, deutlich besser, wenn man eben am Becken und an den Lotlinien ansetzt. Und da beißt sich auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz bei diesen herkömmlichen, ja, Sitzanweisungen wie irgendwie Absatztief, Absatztief, du ziehst den Absatz hoch. Wenn man nur sowas bekommt, kommt ja halt immer drauf an, wenn mein Bein total falsch liegt, dann kann ich manchmal auch einfach nur den Absatz hochziehen, um zum Beispiel mich ein bisschen mehr zu stabilisieren durch eine höhere Anspannung der Rückseite des Beins. Und wenn der Reitlehrer das halt eben nicht erkennt, sondern nur sieht, oh, der Absatz ist hochgezogen, ich korrigiere jetzt den hochgezogenen Absatz, dann haben wir halt hier so eine Symptombekämpfung, aber ohne die Ursache anzugehen. Das ist wie bei einer Krankheit, wenn ich nur die Symptome bekämpfe, aber nicht die eigentliche Ursache, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Infektion habe, die von Bakterien ausgelöst wurde, wenn ich die Bakterien nicht bekämpfe, sondern mich nur auf die Symptome stürze, dann kann es natürlich sein, dass ich deutlich länger krank bin, als wenn ich direkt ja, an der Ursache angesetzt hätte. Und so ist es halt beim Reitersitz auch. Also deswegen diese Kleinigkeiten, sag ich mal, auf die sich aber viele fokussieren, die schauen wir uns meistens erst ganz zum Schluss an. Genau, und wenn du jetzt sagst, oh, das klingt eigentlich cool und deutlich weniger langweilig, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn du zufällig aus meiner Gegend kommst, also aus dem Großraum Hannover, sag ich mal, dann kannst du natürlich dich sehr gerne für mein Equifit-Programm anmelden, beziehungsweise auch gerne erstmal mein Kennenlernangebot buchen. Den Link dazu packe ich dir gerne in die Shownotes. Und wenn du weiter weg bist, dann kannst du natürlich auch gerne mal einen Sitzschulungskurs mit mir organisieren bei dir im Stall. Die biete ich ja auch deutschlandweit an. Von daher schreib mich dann gerne an. Die Kontaktdaten dazu packe ich dir auch in die Shownotes. Genau, das nur als kleiner Einschub am Rande. Wichtig ist mir noch zu sagen, was vielleicht auch die Grenzen von Sitzschulung sind. Gerade halt auch hier bei diesem Ablauf. Wenn eine Person, und ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, weil wir haben alle extrem viel zu tun in unserem Leben, gerade als PferdebesitzerInnen, meistens dann ja auch mit Vollzeitjob, vielleicht auch noch mit irgendwie Kindern zu Hause. Da bleibt meist nicht so viel Zeit. Aber wenn man neben dem Reiten gar keinen Sport macht, dann verbessert sich der Sitz oft auch nur sehr langsam und geringfügig und irgendwann, sage ich mal, ist auch Schluss, weil wir brauchen halt viel Koordination, wir brauchen die schnelle und gezielte Ansteuerung bestimmter Muskelgruppen oder Körperteile, wir brauchen auch Kraft und damit meine ich jetzt nicht in den Armen und Beinen, um das Pferd besonders gut an den Zügeln ziehen und mit den Beinen in den Bauch buffen zu können, sondern wir brauchen vor allem Kraft in der Rumpfmuskulatur, um uns halt eben stabil zu halten, also Rücken- und Bauchmuskulatur vor allem. Und das wird natürlich, wenn wir nur 2, 3, 4 Mal pro Woche auf dem Pferd sitzen, nicht unbedingt besser, weil da bräuchtest du es, sag ich mal schon. Das heißt, Ausgleichssport ist hier halt tatsächlich auch sehr wichtig, wenn man große Fortschritte da machen möchte. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch in meinem Equifit-Programm eine wöchentliche Reiterfitness mit integriert und merke da halt eben auch wirklich die Leute, die da regelmäßig mit dabei sind, dass die halt auch wirklich deutlich schneller mit ihrem Sitz vorankommen, als die, die es vielleicht auch aus zeitlichen Gründen eben einfach nicht schaffen, da regelmäßig dabei zu sein. Es gibt ja ganz viele, die es gerne wollen, aber die dann vielleicht in der Zeit arbeiten müssen oder Kind schreit auf einmal nach Mama und man muss halt sich dann ums Kind kümmern. Es gibt ja 1000 Gründe, warum es mal nicht klappt. Aber wie gesagt, bei denen, die wirklich jede Woche dabei sind, da merke ich halt, dass die auch deutlich schneller vorankommen. Genau, jetzt habe ich ja auch schon öfter mal angesprochen, dass man zum Beispiel in den Lotlinien sitzen soll oder dass das Becken zentriert sein soll. Da habe ich jetzt schon implizit so ein bisschen vorweggegriffen, worauf es eigentlich bei einem guten Sitz ankommt. Da werde ich jetzt einmal hier ganz kurz nur drauf eingehen, denn ich werde eine weitere Folge aufnehmen, direkt nur zum Sitz, wo wir uns diese ganzen Sachen wirklich mal angucken. Worauf kommt es eigentlich an? Was muss ich beachten? Aber einfach so fürs Verständnis wollte ich das einmal schon kurz heute anreißen. Und zwar ist es eben ganz wichtig, dass das Becken zentriert auf dem Pferd ist. Was meint zentriert? Zentriert bedeutet, dass es wirklich über dem Schwerpunkt des Pferdes ruht, dass es aufgerichtet ist, die Sitzbeinhöcker also weder nach vorne noch nach hinten schauen, wenn du dir das vorstellst wie so Taschenlampen, dass die wirklich senkrecht nach unten Richtung Boden leuchten, wenn die Taschenlampen jetzt, sag ich mal, durchs Pferd durchleuchten könnten und dass sie halt eben auch nicht nach links oder rechts verschoben sind, wenn wir von hinten drauf gucken, dass sie auch auf gleicher Höhe sind und nicht irgendwie der linke oder der rechte tiefer hängt. Das ist mit zentriertem Becken gemeint. Dann gibt es noch die sogenannten Lotlinien, die hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Da gibt es einmal das seitliche bzw. vertikale Lot und das horizontale Lot oder auch waagerechtes Lot und das seitliche oder vertikale, da hast du vielleicht schon mal von gehört, wenn man sagt, bestimmte Punkte des Reiters sollen in einer Linie sein. Da gibt es auch wieder verschiedene Ansätze, verschiedene Punkte, die da angeblich mit drin sein sollen. Kann man auch nochmal drüber diskutieren. Das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Und zwar, so wie ich es kenne und gelernt habe, ist es eine senkrechte Linie von Ohr, Schulter, Beckenkamm und Fußgelenk. Wenn die wirklich alle in einer geraden Linie sind, dann bist du in deiner Balance. Also quasi, wenn du dir das Pferd wegdenkst, wenn du dann auf deinen Füßen landen würdest, der Körperschwerpunkt also über den Füßen ist. Das ist also wichtig, dass wir diese Linie einhalten. Und das horizontale Lot meint, wenn ich jetzt von hinten auf den Reiter schaue, also ich mache es gerne, dass ich hinter dem Pferd herlaufe, weil ich dann einfach den Kopf und Hals des Pferdes nicht im Weg habe, dass ich dann eben schaue, sind beide Sitzbeinhöcker, beide Beckenhälften auf gleicher Höhe, Höhe, sind beide Füße auf gleicher Höhe, beide Schultern. Und bei einigen Reitern gucke ich auch sehr stark darauf, ob die Ohren auf gleicher Höhe sind, weil es tatsächlich auch Menschen gibt, die irgendwie eine ganz leichte Dysbalance noch irgendwo in der Wirbelsäule haben, in der Halswirbelsäule dann meist und dann zum Beispiel den Kopf leicht schief halten, also den immer so ein bisschen nach links oder rechts verkippen. Genau, und da muss man halt eben dann auch drauf schauen, dass wir hier halt keine Dysbalancen haben, weil das kannst du dir so vorstellen, wenn du nur die linke Schulter etwas hochziehst, die nicht mehr auf gleicher Höhe sind. Das alles in unserem Körper ist ja miteinander verbunden. Wir sind ja kein Sammelsurium aus irgendwie Einzelteilen, die mit Schrauben zusammengesetzt wurden, sondern über unsere Faszien, Bindegewebe, alles Mögliche, hat natürlich auch eine Bewegung, die ich weiter oben in meinem Körper mache, eine Auswirkung auf einen Körperteil, der weiter unten ist. Wenn du gerade sitzt, kannst du das ja mal kurz ausprobieren, vielleicht nicht unbedingt beim Autofahren, da solltest du dich auf den Straßenverkehr konzentrieren. Aber wenn du gerade irgendwo im Stall sitzt oder beim Frühstück oder so, probier es doch gerne mal aus, wenn du dich ganz gerade hinsetzt, beide Sitzbeinhöcker versuchst zu fühlen. Und wenn du jetzt einmal deine linke Schulter hochziehst, spür mal, ob das Gewicht immer noch auf beiden Sitzbeinhöckern gleichmäßig ist oder ob es sich da einen Hauch schon verteilt hat. Wenn ich das jetzt mache, merke ich, wenn ich die linke Schulter hochziehe, wie mein Körper das ausgleicht, indem ich ein ganz kleines bisschen mehr Gewicht auf den rechten Sitzbeinhöcker nehme, um insgesamt wieder stabil und gerade, sage ich mal, zu sein. Das ist so, wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, ja auch total in Ordnung. Das Problem ist natürlich nur, wenn du das auf dem Pferd machst, also unbewusst die linke Schulter hochziehst, dass du dann immer etwas mehr Gewicht auf den rechten Sitzbeinhöcker gibst, kann das Pferd natürlich verwirren und zum Beispiel dazu führen, dass ihr auf der rechten Hand immer so ein bisschen nach innen kringelt und du das Gefühl hast, du kriegst dein Pferd gar nicht vernünftig in die Ecken rein. Also dafür ist zum Beispiel auch das horizontale Lot so wichtig. Viele Leute glauben ja, die Lotlinien sind halt eben nur dafür da, dass es schön aussieht, sage ich mal. Ja, natürlich auch. Wir wollen auf dem Pferd natürlich auch immer gut aussehen. Aber die Funktionalität dahinter ist halt eigentlich viel, viel wichtiger. Ich hoffe, das ist an dem Beispiel nochmal klar geworden. Genau. Und worauf es noch auf bei einem guten Sitz ankommt, sind halt eben Beweglichkeit, Balance und Stabilität. Das hat ja ganz am Anfang schon mal gesagt, nur wenn du gleichzeitig beweglich, ausbalanciert und stabil bist, kannst du halt wirklich einen neutralen Sitz erreichen und daraus entwickelt dann halt auch eine sinnvolle, korrekte Hilfengebung anwenden oder dir selber ermöglichen. Genau, das sind so die wichtigsten Faktoren, die jetzt beim klassischen Dressursitz wichtig sind. Und es gibt auch verschiedene Sitzschulungssysteme, die natürlich alle genau diesen aufrechten, lotrechten Sitz als Ziel haben, aber unterschiedliche Ansätze verfolgen. Ich werde dir jetzt hier mal die bekanntesten vorstellen. Es gibt natürlich noch viele weitere, die sich andere Trainer, Trainerinnen ausgedacht haben, aber ich nehme jetzt mal eben die, die man so am geläufigsten kennt. Also kann auch durchaus sein, dass du da schon mal was von gehört hast. Und zwar gibt es einmal die Ride with Your Mind Methode nach Mary Wandless und sie hat als Schwerpunkt die Analyse und Optimierung der Biomechanik des Reiters, um halt einen stabilen und ausbalancierten Sitz zu erreichen. Und das Vorgehen ist hier quasi so, dass wir immer eine präzise Analyse der Körperhaltung und auch der Bewegungsmuster des Reiters haben. Also ob zum Beispiel, also ein Bewegungsmuster meint zum Beispiel, wenn du immer in der Volte nach rechts den inneren Absatz hochziehst oder so, aber zum Beispiel in der Volte nach links nicht. Und dann halt eben durch gezielte Anleitung und Feedback wird der Reiter dann halt angeleitet, diese ineffizienten Bewegungen, sag ich mal, zu erkennen und auch zu korrigieren. Der Fokus liegt da halt viel auf der Entwicklung von Körperspannung, Balance und einer effektiven Hilfengebung. Dann gibt es noch das Centered Riding nach Sally Swift. Das ist auch ein sehr schönes Konzept. Da liegt der Schwerpunkt auf der Förderung vom Körperbewusstsein, Balance und auch einer mentalen Zentrierung, nenne ich es jetzt mal, durch ganz viele innere Bilder und auch Körperarbeit. Also diese Methode integriert zum Beispiel Atemtechniken, Visualisierungen und auch Prinzipien aus der Alexander-Technik und teilweise auch Tai Chi. Die Reiter lernen durch innere Bilder und gezielte Körperübungen auch eine aufrechte Haltung und damit auch eine feine Hilfengebung zu entwickeln. Und hier liegt halt eben der Fokus auch auf diesen inneren Bildern und vielen Körperübungen. Das nächste Konzept, das ich dir gerne vorstellen möchte, ist das BKR, das biomechanisch korrekt Reichen von Angela Lohmann. Und hier ist der Schwerpunkt eine individuelle Anpassung des Sitzes, um halt eben auch die Bewegungsfreiheit des Pferdes zu verbessern, eben durch diese korrekte Einwirkung des Reiters, was ich auch schon weiter oben angesprochen hatte. Und bei dem BKR beginnt man auch immer mit einer detaillierten Sitzanalyse, oft dann halt auch mit Video- und Fotoaufnahmen, um das der Person, die gerade reitet, nochmal zu zeigen, wie sie sich da eigentlich auf dem Pferd bewegt, weil ganz oft wissen wir ja gar nicht, wie es von außen aussieht. Also viele ReiterInnen, die ich kenne, haben auch gar keine Halle mit irgendwie Spiegel oder so, sondern nur einen Reitplatz oder eine Halle ohne Spiegel. Und seien wir mal ehrlich, selbst wenn wir einen Spiegel in der Halle haben, die paar Sekunden, die man da mal dran vorbeireitet, die reichen ja auch nicht für eine richtige Analyse. Deswegen ist das natürlich auch immer nochmal sinnvoll, um dann halt auch asymmetrische Haltungsmuster zu identifizieren. Dann gibt es halt eben auch viele Lernmethoden, dass man da den Reiter anleitet, den Sitz symmetrisch zu gestalten. Und Lernmethoden, habe ich ja gerade schon gesagt, da wird auch öfter mit Hilfsmitteln gearbeitet, zum Beispiel dem Balimo, das ist so eine Art Kippelsitz, Kippelstuhl oder halt auch Übungen auf einem normalen geraden Stuhl. Es gibt Übungen am Boden und auf dem Pferd und hier ist halt eben wichtig, dass es immer eine individuelle Anleitung gibt und der Mensch halt auch wirklich ein besseres Körperbewusstsein für seinen Sitz entwickelt. Dann gibt es noch die Franklin-Methode, benannt nach dem Erfinder Eric Franklin. Der möchte die Beweglichkeit, Körperwahrnehmung und Koordination verbessern und hat das als Schwerpunkt und die Methode nutzt Visualisierungstechniken, anatomische Erklärungen, Verständnis auch für die Anatomie, um dann halt auch die Bewegungsabläufe zu optimieren. Die Reiter arbeiten hier dann auch ganz viel mit inneren Bildern und auch spezifischen Übungen, um Spannungen aufzulösen und somit dann auch die Körperhaltung zu verbessern. Und was ganz vielen halt auch bekannt sind, das sind die sogenannten Franklin-Bälle und Franklin-Rollen. Denn die hat er halt maßgeblich geprägt, dass man diese Bälle und Rollen eben bei der Sitzschulung einsetzt, die dann unter verschiedenen Körperbereichen, Körperteilen platziert werden, zum Beispiel unter den Sitzbeinhöckern direkt, unterm Oberschenkel, aber auch mal unter die Arme, um Bewegungsmuster dann auch zu verdeutlichen und Spannungen aufzulösen. Genau, und wichtig ist dabei noch, dass die Franklin-Methode nicht, also anfangs zumindest, soweit ich weiß, nicht explizit für ReiterInnen entwickelt wurde, sondern dass das ein generelles Bewegungsschulungskonzept ist, was auch für andere Sportarten sehr gut angewendet werden kann. Aber mittlerweile gibt es halt eben da auch schon spezielle Fortbildungen für ReiterInnen und natürlich auch ReitlehrerInnen und TrainerInnen. Dann muss man hier auf jeden Fall noch Eckhard Meiners erwähnen. Eckhard Meiners hat zum Beispiel auch den Balimo, den ich ja vorhin schon einmal angesprochen habe, entwickelt. Und Eckhard Meiners hat halt auch ein eigenes Konzept entwickelt. Er setzt da auf ein ganz integratives Konzept, was halt auch verschiedene Übungen und Hilfsmittel beinhaltet. Zum Beispiel nutzt er wiederum auch ganz viel die Franklin-Bälle, die ich ja eben gerade vorgestellt habe. Und bei ihm ist halt das Besondere, dass er halt festgestellt hat, dass wir uns in der Reitlehre ganz, ganz viel immer mit der Bewegungslehre des Pferdes beschäftigen, also was soll das Pferd tun, welche Übung ist gut fürs Pferd, wie soll es die am besten ausführen, bla bla bla. Die Bewegungslehre des Menschen kommt jedoch viel zu kurz, seiner Ansicht nach, was ich übrigens auch so sagen würde, also wie genau man als Mensch das Pferd dann ja auch dazu bekommt, mit welchen Hilfen und was man tun muss, damit das Pferd halt das tut, was man gerne hätte, das kommt halt oft zu kurz. Und ihm ist halt ganz wichtig, dass man sich auch wirklich gut der Bewegung des Pferdes anpassen kann. Und er nutzt da halt auch ganz viele verschiedene wissenschaftliche Ansätze für, zum Beispiel halt auch Übungen am Boden, auf einer Decke ohne Pferd und dann wieder direkt aufsteigen aufs Pferd. Genau. Und dann das Letzte, was ich euch vorstellen möchte, das ist das Connected Riding nach Peggy Cummings. Beim Connected Riding geht es darum, die Bewegungen von Pferd und Reiter durch bewusste Balance- und Körperübungen zu harmonisieren. Und die Methode kombiniert auch Elemente aus der Feldenkreis- und Alexander-Technik mit verschiedenen spezifischen Übungen, um vor allem die tiefe Rumpfmuskulatur beim Reiter zu aktivieren und zu stärken. Die Reiter lernen dann, ihre Bewegungen mit denen des Pferdes zu synchronisieren, um dann halt auch eine feine Kommunikation zu erreichen. Und hier liegt der Fokus halt auch viel auf dem Körperbewusstsein und eben dieser Verbindung zwischen Mensch und Pferd. Ja, das waren jetzt die meiner Meinung nach bekanntesten Sitzschulungsmethoden. Wie gesagt, es gibt natürlich noch einige weitere, aber damit das hier nicht ein Fass ohne Boden wird, habe ich mich jetzt halt eben auf die bekanntesten fokussiert, wo man, denke ich mal, auch die Namen zumindest schon irgendwie mal gehört hat. Und falls du dich jetzt vielleicht fragst, welche ich benutze, ich mache tatsächlich auch aufgrund meiner Ausbildung und meiner verschiedenen Fortbildungen eine Mischung aus BKR, Franklin, Eckhard Meiners und Centered Riding. Also ich benutze zum Beispiel auch auch den Ballimo, die Franklin-Bälle, ganz, ganz viele innere Bilder, Übungen ohne Pferd, natürlich auch mit dem Pferd, aber vor allem eben auch ohne, dass ich die Reiter halt auch in der ersten Einheit gerne auch mal vom Pferd wieder runterhole und irgendwas mit ihnen mache. Und was ich zum Beispiel auch ganz gerne mal mache, es geht natürlich auch nur mit Leuten, die da ihr Okay zu geben, dass man zum Beispiel auch mal tatsächlich Pferdchen spielt, also ich mich quasi auf die Reiterin auf den Rücken setze, wenn die im Vierfüßlerstand steht und tatsächlich mal verschiedene Bewegungen, die sie beim Reiten macht, dann auf ihrem Rücken quasi turne, sage ich jetzt mal, damit sie halt auch mal selber fühlt, wie fühlt sich das denn fürs Pferd an. Und das sieht zwar auf den ersten Blick manchmal ein bisschen lustig und komisch aus, aber sorgt halt tatsächlich auch oft für große Aha-Erlebnisse. Also wer selber schon mal Pferdchen gespielt hat, sage ich mal, und dann gemerkt hat, wie es sich anfühlt, wenn jemand versucht, eine Wendung zu reiten und irgendwas macht oder wie er es dann mit korrekter Hilfengebung macht, dass man fühlt einfach sofort, dass es fürs Pferd halt auch viel logischer und viel verständlicher ist. Genau, dann hatte ich es ja vorhin schon angeteasert, dass ich ja auch bei meinem Equifit-Programm die Reiterfitness mit dabei habe, um halt ja einen Ausgleichssport zu haben mit Fokus auf Übungen, die halt auch genau die Muskulatur trainieren, die wir beim Reiten brauchen. Das halte ich halt eben, wie gesagt, für sehr sinnvoll, weil wenn man einfach neben dem Reiten sonst nichts an Sport tut, bleiben halt die Ergebnisse oft aus oder sie sind nur sehr gering. Und das frustriert natürlich am Ende irgendwie auch. Genau. Und bei mir gibt es dann auch immer am Anfang noch eine schriftliche Analyse, wo ich dann die wichtigsten Punkte und ja, Trainingsziele und Übungen mit festhalte, dass man halt auch nach der ersten Einheit nochmal da eine Anleitung bekommt, wie man denn jetzt demnächst weitermachen kann. Und wie gesagt, falls du daran Interesse hast, wenn du sagst, Mensch, das klingt richtig gut, dann melde dich sehr gerne bei mir. Dann sind wir tatsächlich auch mit dem Thema Sitzschulung für heute durch. Ich hoffe, das hat dir jetzt einen kleinen Überblick gegeben, wieso man das überhaupt machen sollte und ja, welche Systeme es da halt eben gibt. Wie schon gesagt, nächstes Mal wird es dann auch ganz ausführlich um den Sitz generell gehen, aber hier überhaupt schon mal eine Einleitung, warum die Beschäftigung mit dem Sitz überhaupt so wichtig ist. Denn ich hoffe, jetzt nach dieser Folge wirst du, wenn dann die Sitzfolge rauskommt, eben nicht sagen, Sitz, wie langweilig, die Folge skippe ich, warte auf die nächste, sondern dass du dann sagst, oh geil, jetzt geht's richtig um den Sitz, da bin ich direkt wieder dabei. Also in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass es dich jetzt mehr interessiert und wir uns dann auch auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder hören. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und bye bye, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!